Der Gastro-Branchentalk.
Ja, moin da draußen, ihr Gastrohelden. Heute machen wir mal mit Datumsansage. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Wir sind wieder live dabei mit unserem Gastro-Branchentalk. Und als erstes aber nur Carsten, denn den Michael müssen wir gleich noch anrufen. Der kommt telefonisch dazu, der ist gerade auf dem Weg zum Kunden. Wir haben euch ja gesagt, wir nehmen die immer donnerstags morgens auf. Deswegen auch immer eure Fragen und Anregungen bis spätestens Mittwochabend, damit wir darauf eingehen können. Und jetzt sage ich einfach mal einen ganz lieben guten Morgen, Carsten.
Einen schönen guten Morgen, René. Und natürlich auch der Rest da draußen in der spannenden Welt.
Genau, und jetzt werden wir einmal kurz die Telefonleitung freischalten. Ich höre schon ein Freizeichen. Jetzt müsst ihr jeden Moment auftauchen.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Und auch wunderschönen guten Morgen da draußen. Ein toller sommerlicher Tag, da schlägt das Gastroherz gleich höher.
Ja, Michael, du bist auf dem Weg zum Kunden. In welche Richtung fährst du gerade? Wo steckst du gerade?
Ich bin gerade auf dem Tiefflug von Leipzig nach München und fahre da gerade zum Kunden, um dort mit dem Team so ein bisschen über das Thema Event zu sprechen.
Event ist ein spannendes Thema. Du warst, glaube ich, gestern auf einer Beyond Host-Veranstaltung, kann das sein?
Genau, wir waren gestern die letzten Tage auf einem geteilten Event mit unserem Hauptpartner der Firma X-Screen und haben dort moderne Techniken beziehungsweise innovative Lösungen im Bereich Mais vorgestellt, weil das Thema Nachhaltigkeit in unserer Branche ist ja ein Riesenthema und um nachhaltig zu werden, braucht es Lösungen und genau die erarbeiten wir mit unserem Partner X-Screen. Und haben da ganz viele tolle Lösungen auch für Kunden, für Agenturen, für Hotels, für Event-Locations zur Verfügung gestellt, damit auch die in Zukunft wirklich lösungsorientiert Prozesse umstellen können, um nachhaltiger Events durchzuführen.
Kannst du zwei, drei Beispiele geben? Weil ich sag mal Mais und dann Events und ich sag mal, da kommt bei mir erstmal so der Teller, die Untertasse, der Löffel. Was gibt's noch alles Schönes?
Ja gut, ich meine, Mais ist ja das ist ja Meeting Incentives und Events. Das ist also der ganze Corporate Sektor bei Veranstaltungen. Da geht's halt um von Kongress bis hin zu einer einfachen Tagung alles. Und ich meine, alleine schon der ganze Registrierungs- und Anmeldungsprozess bei einer Veranstaltung, muss ich jetzt Tickets versenden, sind die ausgedruckt etc. Das heißt, es geht da einfach darum, den ganzen Registrierungsprozess effektiv einfach zu machen. Und vor allem möglichst papierlos zu gestalten. Dann zum Beispiel, weil wir sehr viele Kunden haben im Bereich der Pharmazie. Wenn man dort auf den Ärztekongress ist, hat man ganz viele Publikationen, die überall wie Poster an allen Wänden hängen. Und dafür gibt es mittlerweile auch digitale Lösungen und auch die KI-Lösungen wie zum Beispiel ChatGPT oder Synthesia, die da helfen, das Ganze digital darzustellen und sogar in einem Voice-Over vorlesen zu lassen, was natürlich sehr innovativ ist und in der Zukunft sehr viel Papier und etc. sparen kann. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, klimaneutral zu arbeiten beziehungsweise klimaneutral Events durchzuführen. Und wenn wir weiterhin so innovative Lösungen am Markt haben und noch viele andere Unternehmen Lösungen zur Verfügung stellen, dann klappt das definitiv in den nächsten 10, 15 Jahren mit klimaneutralen Events und der Branche allgemein.
Dann habe ich das falsch verstanden und ihr, liebe Hörer, merkt daran, dass wir uns wirklich nicht vorbereiten, sondern wirklich über die aktuellen Geschehnisse der Woche sprechen und gar nicht vorher noch ein kurzes Briefing gemacht haben. Mais steht dann nicht für das Lebensmittel Mais, sondern das ist die Firma Mais.
Steht auch nicht für Mäuse, lieber René, sondern für Meeting. Incentives, was war das? Also alles, was Veranstaltungen.
Congress and Events, genau. Wow.
Alles, was zu Veranstaltungen gehört, aber wie gesagt, es muss heute alles einen englischen Namen haben und möglichst, Achtung, Wortwitz, nice klingen. Genau. Ja, okay, der war schlecht, ich gebe es zu. Ja,
Carsten, was okay.
Carsten, du hast gerade KI erwähnt, lieber Michael, und ChatGPT. Ist ChatGPT wirklich so toll, wie sie alle reden? Weil es gibt, also ich finde viele Tools, die wesentlich interessanter sind.
Und nur weil so
vorgelesen wird, macht auch jedes iPhone. Ich meine, was feiert ihr alles ChatGPT? Es gibt Neuroflash, die finde ich tausendmal angenehmer zum Arbeiten und ähnliches. Und alle reden von diesem DeepGPT, also DeepChatGPT. Also, ist das wirklich?
Es, Es ist ja, ich meine, das ist wie in jeder Küche. Es gibt den Mixer A und es gibt den Mixer B und es gibt die Soteuse A, Soteuse B. Und mit allem kommt man irgendwie ans Ziel. Mit dem einen ein bisschen besser, mit dem anderen ein bisschen weniger. Und so ist es halt auch mit all diesen digitalen Tools. ChatGPT ist eine Lösung, die ja relativ einfach einem die Möglichkeit gibt, einen Text einzugeben, sagen, hey, gib mir mal einen Extract oder gib mir mal eine Zusammenfassung in 3-4 Sätzen. Und dann kriegt man halt was raus. Sicherlich gibt es da mittlerweile auch KIs, die das Ganze vielleicht einfacher machen, schneller machen. Aber zum Beispiel so eine KI wie Synthesia, wo ich sage, ich kann dir einen hauchkomplexen Text gehen, eine Stimme in ein Gesicht dazu geben und sie liest das halt einfach irgendjemanden vor, der davor steht. Das ist schon spannend und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir haben auch im Rahmen dieser Veranstaltung, die wir da waren, mit Beyond Host natürlich unser Netzwerkevent gehabt, haben also interessante Gäste wie Sascha Dalek von den Windham Hotels oder Benjamin Köhler von Better Space da gehabt, um halt über Nachhaltigkeit zu sprechen, wo die Branche steht, welche Lösungen es gibt, welche Herausforderungen es noch gibt und wo Hoteliers mit offenen Türen Dienstleister beziehungsweise Produkte in Empfang nehmen und wo Hoteliers noch sehr skeptisch sind. Und es war eine hochinteressante Diskussion, die wir da hatten.
Apropos hochdigitalisiert und mega modern, René war ja unterwegs auch letzte Woche irgendwie bei der Bundesregierung. Was war da los, René? Was hast du da getan?
Also ich war nicht bei der Bundesregierung direkt, sondern beim Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Das ist eine Organisation des Bundes, was sich sozusagen mit dem gesamten Tourismussektor, der gesamten Hospitality, also von der Gastronomie über die Events, über die Hotels, über die Destination, also die Regionen sozusagen beschäftigt. Und das Thema war diesmal Fachkräfte gewinnen und halten. Und spannend war dabei, dass wir, ich sag mal, Kurzimpulse gehabt haben von, ja, Hotels aus dem Allgäu als Beispiel, ja, die darüber gesprochen haben, wie sie eine Mitarbeiterbindung machen, wie sie sozusagen neu das Ganze gestalten. Unter anderem kam dabei raus, dass sie, also ich sage jetzt mal eine Zahl in den Raum, 200 Zimmer haben in ihrem Hotel. Also bitte, das stimmt jetzt nicht, aber nur mal im Vergleich dazu. Und 210 Wohnungen haben. Das heißt, die bieten ihren Mitarbeitenden sozusagen Wohnungen an, wo sie dann übernachten können, wo sie leben können mit ihrer Familie. Dann war das Thema auch Kindergarten, dass man jetzt auch Betreuungsstellen sucht, wo man zu ja, besseren Zeiten vielleicht die Kinder unterbringen kann und wie man sozusagen in einer ja, neuen Zeit mit den Mitarbeitern umgeht, wie man eine Arbeitgebermarke aufbaut, wie man sich sozusagen um sein Team kümmert. Und das fand ich sehr spannend, weil da sehr, sehr viele Ansätze, die ich auch mit einbringen konnten, ja aus unserer Akademie sind zum Thema Personal. Die haben wir dort nochmal vertieft. Da habe ich mir auch ein bisschen Feedback von, wir waren, glaube ich, 150 Teilnehmer zum Schluss auch noch in drei verschiedenen Workshops. Da habe ich mir auch mal ein bisschen Feedback zu unseren Ansätzen in der Akademie geholt. Das fanden die auch sehr spannend, weil das auch mal neu gedacht ist und sie darüber nachdenken. Also von daher, das Thema ist immer noch sehr, sehr, ja, präsent, ja, und das wird auch immer präsent sein. Und ein spannendes Thema dabei war das Thema Zuwanderung. Wie finde ich Arbeitsfachkräfte? Und da gab es eine Agentur, die sich vorgestellt hat, die wird auch wahrscheinlich wieder gefördert vom Land bzw. vom Bund, die Fachkräfte aus Indien vorbereitet. Und da gibt es sozusagen ein Vorbereitungsjahr. In diesem Jahr werden die Teilnehmer in Indien in Gruppen aufgeteilt zu ihren Berufen, die sie hier in Deutschland ausführen wollen. Sie müssen dann in einen Deutschkurs gehen in diesem einen Jahr, müssen dann auf, ich weiß diese Standards nicht, ich glaube B1 oder B2 müssen sie schaffen. Und die potenziellen Arbeitgeber in Deutschland können dieses Jahr auch verfolgen und können sehen, wie macht sich dieser Mitarbeiter, wie ist der motiviert, wie arbeitet er, wie ist seine Einstellung und können dann die Entscheidung treffen, dass sie ihn sozusagen nach Deutschland holen, um ihn hier zu integrieren. Und da gab es ein Beispiel, auch wieder aus dem Allgäu, von einem indischen Auszubildenden im Hotelfachgewerk, der hat jetzt in seinem, ich glaube, dritten Ausbildungsjahr, hat er jetzt seinen Weinsommelier gemacht und ist Leiter, als Lehrling, Leiter der Bar im Hotel. Also der hat sich richtig, richtig reingekniet. Und die haben auch gesagt, dass sie weitere Auszubildende bzw. Fachkräfte aus diesem Projekt rekrutieren möchten.
Das klingt fürchterlich spannend. habe gehört von vielen Gastronomen, dass es auch mit Fachkräften, die zugezogen, Geflüchtete aus der Ukraine und so weiter, gar nicht so schlimm ist zu finden. Allerdings die bürokratischen Hürden, dass die Leute auch hier bleiben und arbeiten dürfen, sehr, sehr hoch sind. Und die viele, die ich so höre draußen, stehen deswegen dem Ganzen so skeptisch gegenüber. Hat sich da irgendwas getan? Soll sich da was tun? Gibt es da irgendwelche bürokratischen Dinge, die vereinfacht werden?
Ja, also das ist ja immer so ein Schlagwort. Ja. Unsere Bundesregierung spricht ja immer über die Entbürokratisierung. Und was machen sie? Sie bringen neue Gesetze. Also von daher, ich glaube, ist meine persönliche Meinung, ich glaube, es wird nicht entbürokratisiert, es wird eher noch zusätzlich bürokratisiert, weil wieder neue Sachen dazukommen. Ich bin mal gespannt, wie sie das machen wollen. Also sie wollen es fördern, sie wollen sozusagen das wirklich umsetzen und unterstützen das auch, aber ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich entbürokratisiert wird, ob wir da wirklich Erleichterungen bekommen. Das wird wahrscheinlich wieder so ein langer, 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 langer Prozess.
Also, was ich mich wundere, Carsten, hast du da ein Memo bekommen, um an der Veranstaltung teilzunehmen? Also, irgendwie habe ich da wieder was verpasst.
Ja, das tatsächlich habe ich die bekommen, konnte aber den Tag leider selber nicht, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war.
Michael, das liegt an mir, weil ich das sozusagen nur bekomme, weil ich mit denen sehr eng zusammenarbeite. Ihr wisst ja, im Kompetenzteam ist Professor Hans-Dieter Quack, mit dem wir auch federführend das Projekt in Hessen durchgeführt haben. Und deswegen kriegen wir da immer wieder die Einladung.
Wunderbar, alles klar. Nee, war nur Spaß beiseite. Ich verstehe das. Ich meine, ich war ja selber mal genau in dieser Situation. Ich habe ja selber schon in Asien gelebt und war da sozusagen auch Einwanderer. Allerdings, wie gesagt, aus der Sicht, dass ich halt dort einen Job hatte. Und ich muss ganz ehrlich gesagt stehen, man hat manchmal das Gefühl, dass wir Deutschen immer versuchen, für alles irgendwie neue Lösungen zu finden und alles irgendwie neu zu denken, obwohl es genau das, diese Einwanderung von Fachkräften und diese Abläufe dazu in vielen anderen Ländern schon gibt. Und man muss da einfach nur gucken und das kopieren, weil in Asien, das war wunderbar einfach. Ich habe erst so eine Art Übergangspermit bekommen, wo ich 90 Tage Zeit hatte, dann bin ich rübergegangen, bin damit angereist. Mein Arbeitgeber konnte mir auch relativ einfach bei dem restlichen bürokratischen Sachen helfen. Es gibt dann so einen Gesundheitscheck, damit die Behörde feststellt, okay, ob ich irgendwie, damit ich auch gesund bin, in das Land komme. Und dann auch kriegst du den automatischen Resident Permit, du kriegst automatisch dann deine Arbeitserlaubnis. Und wenn irgendwann du sagst, okay, jetzt nach 2 Jahren, 3 Jahren, wie auch immer, du bist jetzt fertig mit deinem Job, meinetwegen du siedelst wieder über in ein anderes Land oder wie auch immer, ja, dann hast du noch eine gewisse Karenzzeit, dann verliert dein Resident Permit sozusagen an Wertigkeit. Und irgendwann, wenn du, so wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich will jetzt wieder nach Taipei oder nach Taiwan reisen, um dort zu leben, ja, dann muss ich wieder den ganzen Prozess von null anfangen. Wenn ich sage, ich will da reinreisen, brauche ich nur einen Touristenvisa. Und wenn ich sage, ich will da wieder leben, dann muss ich den Prozess wieder von neu anfangen. Und das war super. Ich verstehe nicht, warum wir das in Deutschland nicht einfach so hinkriegen, dass es auch Arbeitgebern, und das ist ja viel wichtiger, möglich ist, relativ einfach potenziellen Kandidaten, völlig egal, woher sie kommen aus diesem Planeten und aus welchem Grund sie auch nach Deutschland kommen, relativ einfach gemacht wird, dort zu unterstützen, bei dem ganzen Prozess Visa etc., sodass die hier arbeiten können und ganz normal Teil der Gesellschaft sein können, so lange wie sie wollen. Und wenn sie sagen, okay, nach 10 Jahren, ich gehe wieder zurück, ja, dann wunderbar, dann gehen sie wieder zurück und dann ist das Ganze halt wieder erloschen. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht hinkriegen. Seid ihr noch da?
Wir sind noch da, aber ich dachte, René würde jetzt was sagen. Ja, ich denke mal, weil einfach machen und übernehmen von anderen und von anderen Ländern immer eine Schwierigkeit ist, die viele Menschen haben und scheinbar die deutsche Bundesregierung auch. Ich weiß es aber nicht genau. René ist da, glaube ich, ein bisschen näher dran.
Ja, ich will mich ganz ehrlich, ich will mal abwarten. Ich kann dazu einfach nichts sagen, aber ich habe mir parallel, deswegen war ich stumm, schon mal Gedanken gemacht, wie kann ich euch in Zukunft besser über die Veranstaltung informieren. Und da würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde mal eine Veranstaltung, die mir oder uns sehr am Herzen liegt, mal euch erzählen. Und zwar die Foodtruck-Aktion in Berlin am 22.06. um 12 Uhr, Ende ist um 14 Uhr, also 2 Stunden. Am Donnerstag, den 22. Juni 2023, findet zum zweiten Mal die Foodtruck-Aktion unserer 360-Grad-Gastwelt statt. Also der Tourismus, die Hospitality, der Foodservice, die werden vor dem Bundestag stehen. Wir werden auf alle Fälle, ich sag mal, mindestens 200-300 Teilnehmer dabei haben. Und Schirmherr der ganzen Sache, den konnten wir jetzt bei unserer Denkfabrik den Alexander Herrmann dazu begeistern. Und er wird garantiert sehr, sehr viele Sachen zum Thema zu diesem Aktionstag sagen. Und wenn ihr Lust habt und Fragen habt, dann meldet euch einfach. Wir machen das Ganze vorm Paul-Löbel-Haus. Das ist ja, an der Paul-Löbel-Allee, da findet ihr uns ab 12 Uhr zu dieser Aktion. Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen. Wir wollen der Politik unsere Probleme live übergeben. Also wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit dazu. Das ist eine Aktion der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt. Und da sind wir ja auch ganz tief involviert und unterstützen das Ganze. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr am 22.06. ab 12 Uhr in Berlin seid. Und wenn ihr einen Foodtruck habt, ja, fahrt einfach vor. So, jetzt habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit für den 22.06. getan.
Wunderbar, lieber René. Ist denn damit zu rechnen, dass also im letzten Jahr war es ja auch so, dass die Bundesregierung bzw. viele Abgeordnete vor Ort waren. Was ist jetzt die Denkfabrik Zukunft? Weil das klingt irgendwie so, okay, auf einmal kommen Abgeordnete, relativ viele, war ja bei der letzten Aktion auch so. Ja, und wenn ich mir also Veranstaltungen angucke, ich bin ja auch viel rumgereist, bei nicht bloß die Hoga Berlin, Baden-Württemberg, Stuttgart, weiß der Geier wo. Und beim die Hoga, da kommen dann 1, 2, 3 Speaker aus verschiedenen Fraktionen und sind dann meistens genauso schnell weg, wie sie gekommen sind. Was ist da anders? Was ist diese Denkfabrik Zukunft oder Denkfabrik Gastwelt?
Naja, ich gehe mal zurück auf das Eingangsthema. Wie viele Leute waren da? Also es waren über 300 Parlamentarier, Abgeordnete und Fraktionsmitarbeiter, die dort in den Austausch gekommen sind. Ja? Also es werden ja Foodtrucks aufgestellt, da gibt es kleine Snacks und wir können bei dieser Aktion halt mit diesen Abgeordneten, Parlamentariern und den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Das heißt, wir stehen und diskutieren mit denen und wir können wirklich unsere Probleme an diesem Tag direkt abgeben, was ja sonst immer sehr schwierig ist, weil wenn du eine, ich sag mal, eine Demonstration hast, dann kommt vielleicht einer, ja, dem erzählst du was und der geht wieder rein und legt es auf den Schreibtisch. In dem Fall soll es ja einen zweistündigen Austausch geben. Das ist ja keine Demo und es ist keine Protestveranstaltung, sondern es ist einfach eine Gesprächsveranstaltung, wo wir einen Austausch mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben, um wirklich über unsere Sachen zu sprechen. Also wenn man sich da vorbereitet und vielleicht sogar ein kleines Statement schreibt und das 20 Mal ausdruckt, dann kann man das 20 verschiedenen Bundestagsabgeordneten geben. Und wenn man das 50 Mal ausdruckt, vielleicht sogar 50. Das ist nicht nachhaltig, ich weiß, aber vielleicht hält es doch nach, weil sie es in der Hand haben, weil begreifen kommt ja von anfassen, von greifen, ja, und vielleicht begreifen sie es dann. Ja, die Denkfabrik ist eigentlich eine, um auf die zweite Frage einzugehen, ein Zusammenschluss aus allen Bereichen, die mit unserer Branche zu tun haben. Also wenn wir jetzt, ich sag mal, an den Fachverband Dehoga denken, dann sind da Gastronomen und Hoteliers. Ja? Und wenn wir an die Denkfabrik denken, dann sind dann Gastronomen, Hoteliers, Foodtruck-Betreiber, Imbissbetriebe, Zulieferer. Ich sag mal, aus der Lebensmittelbranche, aus der Getränkebranche, aus der Spirituosenbranche, aus der Wein-, Champagner-, Sekt-, was auch immer Branche, Zulieferer der Lebensmittel, die Hersteller, die Lieferanten, die Tellerhersteller, Servietten, Tischdecken, Arbeitsbekleidung, also wirklich eine Rundumsicht 360 Grad und wir betrachten in dieser Denkfabrik die gesamte Nahrungskette, wenn ich sie mal so ausdrücken kann. Wir schauen wirklich, wer hängt alles an unserer Hospitality. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, das sind ja Kassenhersteller, das sind IT-Firmen, das sind wir als Berater dieser Branche. Und wenn man die alle sozusagen versucht, in ein Konzept einzubringen, ihre Sorgen und Nöte hört und diese dann auch wirklich direkt adressiert, und da haben wir mit unserem ja, Gesicht und Vorsitzenden der Denkfabrik, Dr. Marcel Klinger, einem ehemaligen Abgeordneten des Bundestages bis zur letzten Wahlperiode, haben wir jemanden, der auch sein Netzwerk im Deutschen Bundestag so hat, dass er über die Jahre, die er da war, ich glaube, er war 2 oder 3 Legislaturperioden im Deutschen Bundestag, das wirklich adressieren kann. Und wir haben da wirklich tolle Gespräche und aus diesen Gesprächen heraus entstehen wieder neue, ja, ich sag mal, Netzwerke. Also wir hängen ja auch ganz stark mit den einzelnen Akteuren in unserer Branche, aber auch in der Entscheiderbranche, wenn es um politische Sachen geht, und setzen uns ja dafür auch seit Jahren sehr stark ein. Und durch die Denkfabrik ist das meiner Meinung nach gerade sogar noch ein bisschen enger geworden.
Klingt mega spannend. Also ich wusste ja vor dem Event, ich freue mich auch schon drauf, werde auf jeden Fall da sein. Aber ich bin auch mal sehr gespannt, was so da, ja, wie die Gespräche werden und was da wirklich bewegt wird und bewegt werden kann. Weil eins ist ja auch klar in der Branche, die leidet ja schon sehr lange an Multiple-Mimose. Und ja, viel meckern, aber nichts tun, sich nicht einbringen, hilft auch nicht. Wir haben es ja auch gesehen bei Corona, Aktion leere Stühle. Wurde ja auch von vielen ja verbal gut angenommen, aber selbst mal an einem geschlossenen Tag oder in geschlossenen Monaten es zu schaffen, leere Stühle vom Brandenburger Tor aufzustellen von unseren Gastronomen, war ja dann auch relativ wenig, was da passiert ist. Und vielleicht ist das wieder eine gute Idee.
Erinnere mich nicht daran. Da war ich wirklich enttäuscht. Also hätten wir da nicht unseren, ich glaube, das war das Amrit, der ganz, ganz viele Stühle uns zur Verfügung gestellt hat, dann wäre es da echt, echt wirklich mau aus mit, ich sag mal, 30, 40 Teilnehmern. Aber egal, das ist Vergangenheit. Wir gucken in die Zukunft. Aber wie sagten schon die weisen Gelehrten, wer die Vergangenheit nicht versteht, kann die Zukunft nicht lenken.
Wow, wo hast du den denn abgelesen? Wo hast du den denn abgelesen? Wahnsinn, René.
Ja, ich versuche auch in mir selbst und mit mir zu arbeiten. Carsten, was gibt's bei dir aus der Woche? Was hast du Schönes vielleicht erlebt oder mitgebracht?
René der Weise.
René, der alte weiße Mann. gelesen, und zwar gibt es eine Gastronomin, das Thema finde ich mega spannend, weil ich sage erstmal, was passiert ist, dann kann ich später dazu sagen, was ich dazu denke. Es gibt einen Gastronomen auf irgendeiner Insel war es, ich weiß nicht mehr, ob Usedom oder Rügen, eine von beiden, die jetzt ein Hausverbot für Kinder, ich glaube, unter 14 Jahren gemacht hat, weil sie sich hingestellt hat, vor der Presse gesagt, die kommen nicht mehr rein, weil sie ist Gastronomin und nicht Erzieherin für irgendwelche Kinder.
Oh, harter Tobak.
Harter Tobak, ja. Also ich meine, gut, Haustiere im Restaurant sind im Hunde mitbringen, ist auch da jetzt, ich weiß nicht, wie stellt die Frau sich das vor? Da ist ein Zettel an der Tür mit Kinder verboten, und wenn ich noch nicht mein Kind in mein Restaurant lasse, dann werde ich auch kein Kind für die Gastronomie irgendwie oder Jugendlichen zeigen, was Gastronomie ist, damit er da arbeiten will. Also, Entschuldigung, die gute Frau zerwichst unsere Branche und sich selbst ihre eigene Zukunft. Und wenn wir mal überlegen, mit Kindern essen gehen, ist auch nicht das Problem. Die Kinder wollen halt unterhalten sein. Und da kann ich auch als Gastronom irgendwas machen mit irgendeiner Spielecke, Leseecke, mal whatever. Weil letzten Endes, René, du wirst es sicherlich selbst kennen, wenn du durch deine Tochter, als sie jung war, seid ihr auch da essen gegangen, wo ihr wusstet, das Kind fühlt sich wohl. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages entscheiden doch die Kinder, wo die Eltern essen gehen. Und ich finde diese Variante, was die Frau da durchzieht, einfach mal absolut grottenschlecht unternehmen. Aber wie seht ihr das?
Also ich warte mal, Michael, ich grätsch da mal gleich rein. Ja. Also Punkt 1 ist, ja, meine Tochter und Essen, das war immer klar. Wir haben ja damals noch in Schleswig-Holstein gewohnt und wir gingen immer ins Lolli-Restaurant. Wisst ihr, was ein Lolli-Restaurant ist?
Nope.
Nee, das war das Restaurant von meinem Freund. Wir sind bis heute befreundet, Sotiris, Soto, der noch in Hamburg ein Restaurant hat, in der Nähe einer Seitenstraße von der Osterstraße. Ich komme gerade nicht auf die Straße. Und er hat ein griechisches Restaurant, und am Ende des Besuches des Restaurants kam er immer mit dieser riesen Chupa Chup Lolli-Box, wo die ganzen Lollis drauf waren, und sie durfte sich immer einen aussuchen und einen hat sie noch geschenkt gekriegt. Und wenn wir abends gefragt haben, ja, wo wollen wir denn essen gehen, dann sagte sie immer Lolli-Restaurant. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, in mir brennt ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, also in mir brennen zwei Seelen. Ich finde, auf der einen Seite hat sie in einem Punkt recht. Man sollte nicht in einem Restaurant an der Erziehung der Kinder arbeiten. Aber das ist auch gar nicht ihre Aufgabe, weil ihre Aufgabe ist es, die Gäste zu bewirten und ein tolles Erlebnis zu bringen. Und dann, ich sag mal, vielleicht sind es auch nur bis 8-Jährige, ich weiß es nicht, du warst ja auch nicht mehr sicher, ob es bis 14 ist, das auszugrenzen ist die größte Katastrophe, die ich mir vorstellen kann, weil das ist unsere Zukunft, ja. Und wer Kinder ausgrenzt, ja, also der grenzt sozusagen auch seine eigene Zukunft aus, und das finde ich total traurig.
Ja, aber ich meine, also es gibt ja auch so diese Adult-Only-Resorts, die gibt's ja auch, wo ich mir sage, es ist alles eine Art und Weise der Kommunikation. Ich selber muss selber sagen, dass ich sehr oft in Restaurants gehe, manchmal auch das Gefühl habe, dass wenn das ein oder andere Kind da am Tisch irgendwie Tabula Rasa macht, letztens hatte ich sogar eins, da war ich im Restaurant und da hat ein Kind lautstark an ihrem komischen Tablet, Smartphone, was auch immer, irgendwas gespielt, und ich saß 5 Tische weiter weg und habe das einfach, als wenn ich neben ihr sitzen würde, gehört, und es hat niemand darauf reagiert, und ich fand das, also mich hat das gestört, und da hätte ich mir schon auch gewünscht, dass da entweder der Gastronom mit der Mama gesprochen hätte, gesagt, hey, dein Kind kann ja spielen, aber kannst du dir vielleicht Kopfhörer aufsetzen oder irgendwas, weil in dem Moment stört man schon die anderen Gäste. Ich denke mal, da so pauschal zu sagen, ja, ist gut oder nicht gut, ist, glaube ich, nicht richtig. Aber man sollte als Elternteil halt einfach auch dafür sorgen, dass, wenn man ins Restaurant geht, dass man einfach mit seinen Kindern so umgeht, dass sie halt die Zeit im Restaurant auch genießen können. Punkt. Aber wenn ich mit einem völlig übermieteten Kind ins Restaurant gehe, dann bin ich für niemanden ein Geschenk. Und dann kann auch ein Gastronom, wenn mein Kind über 2 Stunden bängelig ist, nichts tun. Völlig egal, was für ein Spielzeug und wie groß der Lolli ist, den er rausholt. Und da müssen halt auch Eltern einfach sehen, hey, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo hingehe, dass ich mich halt so benehme als Familie, dass ich nicht das gesamte Restaurant unterhalte. Es sei denn, es ist ein Kinderrestaurant und mit Spielecke und es ist ein besonderer Anlass. Und das ganze Restaurant ist im Prinzip eigentlich nur geöffnet für einen Kinderbrunch, Sonntagsbrunch, was auch immer. Dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, aber wir sollten ja trotzdem daran arbeiten, dass wir auch, ich sag mal, die Gäste sensibilisieren, dass sie darauf achten, dass ihr Bereich, also ihr Tisch sozusagen, ihre Wohlfühlzone ist, und dass über diese Wohlfühlzone, so wie du es ja gerade sagst, hinaus vielleicht nicht 3 Tische weiter alles mitgekriegt wird, sondern dass man halt miteinander vernünftig umgeht. Ich habe da übrigens so eine Kindererziehungsmaschine immer mit mir, wenn ich mit meiner Frau ins Restaurant gehe. Wenn Kinder rennen, dann springt der Armani unterm Tisch vor und erschrickt die immer, und dann laufen die immer durchs Restaurant. Die rennen nie wieder.
Das haben wir ganz oft. Du musst jetzt aber sagen,
ist ein kleiner,
was Armani ist, und ja, dass Armani jetzt kein irgendwie 2 Meter großer Bulldogger ist.
Nein, das ist ein kleiner 4,5 Kilo Hund, weiß, fluffig, flauschig, von der Rasse Bolognese. Also nicht der italienische Bolognese, sondern der italienische Bologneser.
Ja, und der erschrickt Kinder. Naja gut, rechnet man vielleicht nicht mit, weil man vorher nicht sieht. Alles okay.
Ja, aber
also ihr habt natürlich recht, die Eltern sind da in der Verantwortung, aber davon bin ich eigentlich mal ausgegangen, weil die wollen letzten Endes auch einen schönen Abend haben. Bloß diese Art der Ausgrenzung finde ich ganz schlimm. Und diese, ja, Tablet-Spiele-Melodien, also ja, ne, ich empfehle dir, Micha, wenn du Langeweile hast auf der Autofahrt, hör die Spielemelodie von Paw Patrol an. Sämtliche Eltern werden das dann feiern. Und du völlig genervt irgendwo ankommst, aber ganz ehrlich, das ist auch nicht schlimmer als die Fahrstuhlmusik als in einigen Hotels, ne? Was man da so hört bei den Spielegeräuschen. Das Niveau scheint ja sehr ähnlich zu sein. Also.
Aber ich nutze meine Autofahrt in der Regel und höre sowieso immer irgendwelche Podcasts an. Also von daher, damit die Zeit wenigstens effektiv genutzt wird.
Auch eine gute Idee. Anderes Reizthema hatte ich neulich gelesen. In den Niederlanden hat ein Restaurant aufgemacht, soweit unspektakulär. Das passiert in dieser Branche, zum Glück wieder vermehrt. Aber da gibt es im Fleischbereich Hähnchen. Und wenn ein Gast Hähnchen bestellt, dann darf der Gast das Hähnchen selber schlachten, weil sonst kommt das nicht. Weil sie ein Restaurant zum selber schlachten.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Aber jetzt. Okay.
Hintergrund ist, der Gastronom...
Hast du mit dem Lächeln geguckt oder so? Oder verstehen Sie Spaß? Oder?
Nee, ich habe gelesen zum Beispiel Tageskarte.io, beziehungsweise das hatte ich, glaube ich, gelesen beim Newsletter von Rolling Pin. Stimmt, das war bei Rolling Pin, hatte ich das. Hintergrund, er möchte darauf aufmerksam machen und das Bewusstsein der Gäste auf Lebensmittel schärfen, der Gastronom.
Kannst du das bitte in die Shownotes reinpacken? Also sprich, dass die Hörer das dann auch sehen, dass die dann einen Link haben, wo sie hingehen. Also das ist spannend, klar. Das würde ich mir auch durchlesen. Ich finde es ja auf der einen Seite gut, ja, weil... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann irgendwo in die Küche gehen, weißen Kittel ankriegen, eine Kopfbedeckung und dann im Hygienebereich arbeiten, weil das, glaube ich, kann eigentlich nicht funktionieren. Weil da gibt es Hygienevorschriften und ich glaube nicht, dass, oder es ist halt ein Schlachtbetrieb, ja. Also dann funktioniert das. Kann es sein, dass es eher so ein Gag ist?
Nee, es war auch nicht die Ausgabe vom 1. April, nee.
Okay. Da, lass uns mal tiefer reingehen. Können wir mal im nächsten Podcast aufnehmen und wieder drüber sprechen, weil das würde ich jetzt auch gerne mal recherchieren. Und wenn ihr da draußen damit recherchieren wollt, schreibt uns bitte gerne an unsere E-Mail oder hinterlasst einen Kommentar bei Instagram oder Facebook, wenn ihr das jetzt gehört habt, was ihr davon haltet, weil das ist echt mal so eine spannende Sache. Stell dir mal vor, du müsstest in Deutschland wirklich immer alles erst selber schlachten, bevor du es essen darfst. Also hier auf dem Land machen wir das ja regelmäßig, aber holla die Waldfee.
Da hätten wir gefühlt 1000 Lebensmittelkontrolleure, die permanent unter Herzklabaster leiden würden. Ich glaube, das können wir keinem antun.
Na, oder wir hätten 70 Millionen Vegetarier.
Wobei ich ja den Grundgedanken bewusstes Nachdenken über Lebensmittel sinnvoll finde. Und jetzt bin ich mal etwas, vielleicht ist es eine sehr fragwürdige Aussage, aber ich finde, jeder, der Koch wird und Lebensmittel verarbeitet, hat auch die Pflicht, mal auf einem Schlachtbetrieb ein Tier zu erlegen, einfach um den Respekt zu erhöhen und damit mehr darüber nachgedacht wird, okay, will ich überhaupt irgendwas verschwenden, wenn ich das selbst mal komplett erlebt habe? Dass das zentraler Bestandteil oder ein Bestandteil der Ausbildung wird. Ja. Ich meine, wir hatten Glück, aber also ich in meiner Ausbildung durch meinen alten Lehrherrn, wir waren zumindest beim Fleischzerlegebetrieb. Und das hat auch schon sehr viel mit den Leuten gemacht, wenn sie mal gesehen haben, wie eine halbe Rinderhälfte angefahren kommt und auseinandergenommen wird.
Ja, aber hast du nicht in der Ausbildung, also meine Ausbildung ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wenn du das Thema Wild machst, wirst du doch meistens mit einem Reh oder allem, was es da noch so gibt, so oder so beglückt und kannst es aus der Decke ziehen, oder?
Ja, aber auch nur, weil ich Glück hatte und das freiwillig über einen Verband der Köche, über den VKD gemacht habe und Kooperation mit meinem Ausbilder und das war aber auch bloß für die wollten, ne? Und sowas ist nicht Bestandteil und nicht verpflichtend. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ich verstehe auch nicht, warum eine Berufsschule für Hotellerie und Gastronomie, warum es dann nicht verpflichtend ist, dass Teile von Obst und Gemüse selber angebaut werden. Wir müssen ja nicht gleich ein Tier töten. Aber einfach um den Respekt und die Arbeit der Lebensmittelerzeuger, den Respekt für die Arbeit von denen und für die Lebensmittel, einfach mal zu schärfen und vielleicht sind wir dann auch wesentlich besser aufgestellt, wenn selber nachgedacht wird und gesehen wird, woher es gekommen ist im Bereich Lebensmittelverschwendung und Ähnlichem.
Oder machst du jetzt aber die Büchse der Pandora auf. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt in unter 10 Stunden Sendezeit als Thema transportiert kriegen. Ich meine, da sind wir wieder bei einem Generationskonflikt, da sind wir wieder bei anderen Grundansätzen. Ich meine, ich hatte jetzt auch während der Veranstaltung eine Diskussion mit einer Teilnehmerin, die mir gesagt hat, ja, wie nachhaltig sind Sie denn auch im privaten Bereich? Und dann habe ich sie gefragt, soll sie das mal für mich definieren? Was heißt denn für Sie Nachhaltigkeit sein im privaten Bereich? Naja, essen Sie Fleisch? War so ihre erste Frage. Dann dachte ich mir so, was hat Fleischessen mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich meine, klar, ein Tier erlegen und das Essen ist das eine Thema. Aber was macht es besser, eine Avocado aus Hintertupfingen irgendwo auf einer anderen Seite des Planeten hier nach Deutschland zu kriegen im Dezember, wo sie eigentlich auf unserem Tisch gar nichts verloren hat? Was macht es besser, als wenn ich ein Hähnchen aus Bayern dann einfach bei mir auf dem Tisch habe irgendwann? Also das ist ja ein Diskussionsthema. Ich glaube, da kann man mit 20 Leuten sprechen und hat 30 verschiedene Ansätze. Da gibt es halt einfach pauschal keinen, also für mich, für meine persönliche Überzeugung, keinen gut und keinen schlecht, sondern das muss irgendwie jeder Betrieb, jedes Konzept, jeder Unternehmer mit sich und seinen Werten auch irgendwo umsetzen. Und das ist echt ein schweres Thema, weil da auch relativ schnell, egal mit wem man spricht, auch die Emotionen nach oben gehen. Ich musste mich da an der Diskussion, weil es dann immer wieder auf dieses Fleisch, 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 Fleisch hinging, wo ich dachte, ja, ich esse ab und zu mal eine Scheibe Salami und ja, ich gönne mir auch mal ein Stück Fleisch. Aber ich kann auch sagen, dass mein Fleischkonsum in den letzten 10 Jahren sich deutlich verändert hat. Und ich auch deutlich bereit bin, mehr dafür auszugeben, wenn ich weiß, dass der Anbau und der ganze Kram vernünftig gelaufen ist. Und das ist auch sicherlich gut so. Aber ich fand halt einfach die Diskussion viel zu engstirnig und dachte dann auch irgendwann, ich glaube, ich muss diese Unterhaltung jetzt hier abbrechen, weil sie führt halt einfach zu nichts.
Ich bin momentan sehr nachhaltig. Ich mache gerade ein Heilfasten, um zu entgiften. Ich esse seit, heute ist der 6. Tag, keine Lebensmittel, trinke nur Wasser. Und das ist, glaube ich, richtig nachhaltig, weil ich, ja, also ich esse kein Fleisch, aber ich esse auch kein Gemüse. Und ich kann euch eins verraten, wenn ich wieder anfange zu essen, ich sag mal, 1. Tag ein bisschen leicht anfangen, aber ich freue mich so dermaßen auf ein richtig schönes englisches Steak. So richtig lecker. Ja? Also, nein, Spaß beiseite. Ihr wisst ja, dass ich eh der Fleischfanatiker bin und das Gemüse meistens nur schräg angucke.
Carsten, der hat uns gerade schon wieder eingeladen.
Kommt doch einfach. In einer Stunde ist der Grill an.
Lass mich kurz umdrehen.
Ich weiß ja,
ich bin in 4 Stunden da.
Das tut mir leid, Micha. In 4 Stunden, da war René schon längst hier und hat sein Fasten gebrochen. Da wird für dich nicht mehr viel übrig bleiben.
Nein,
ich wusste, dass das nicht gut geht.
Nein, aber spannende Themen heute. Und ich sag mal, wir können ja, wenn ihr damit einverstanden seid, so langsam zum Ende kommen. Ja, weil ich sag mal, wir haben unsere halbe Stunde wieder geschafft. Wir haben heute sogar ein bisschen überzogen. Ich glaube, dass wir, jetzt habe ich das falsche Intro eingespielt, das war auch nicht schlimm. Ich glaube, dass wir auch in der nächsten Zeit noch viele, viele spannende Themen haben. Kommen wir auf die letzte Minute. Carsten, was möchtest du noch berichten?
Berichten nicht. Ich wünsche euch alles Gute für die Woche, viel Erfolg, viele zufriedene Gäste, im Idealfall mit Kindern und Hunden, die ihr Hühnchen nicht selber schlachten. Macht's gut.
Ja, bei mir, machen kommt von tun. Lieber die kleinen Sachen anfangen, anstatt die Welt neu erfinden zu wollen. Ich sag vielen Dank, genießt den Tag, habt viele gute Gäste und lasst euch gut gehen.
Ja, dann bleibt mir einfach nur zusammenzufassen. Wir hatten eine tolle Woche. Wir haben spannende Themen besprochen. Wir werden noch ein bisschen recherchieren mit dem Restaurant in Holland. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns alle auf dem Foodtruck-Event vielleicht in Berlin sehen, um mit den Entscheidern aus der Politik in die Gespräche zu kommen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Denkt dran, wenn ihr noch bei unserem Kaffeeseminar teilnehmen wollt, einfach auf Facebook gucken, da ist die Veranstaltung drin. Der Weg von der Bohne in die Tasse, unser Webinar. Ansonsten sage ich nur, haut der Dell ins Gastro-Universum, bleibt gesund. Bis dann.